SWR Kultur. Gast vor 8.
Sarah Hackenberg ist Liedermacherin. Sie macht Musik, Kabarett, ausgezeichnet mit dem Deutschen Kabarettpreis. Gerade ist sie auf Tour mit ihrem Programm Mut zur Tücke. In ihren Programmen schont sie niemanden. Sie singt hier über kleine Hunde.
Ja, der Flieder floriert und der Fink tirilliert. Geh mal Hündchen, Lündchen in München.
Unser Gast vor 8, Sarah Hackenberg. Guten Abend.
Hallo, guten Abend.
Also hier ging es jetzt um Hundebesitzer, um Dorfbewohner, um SUV-Fahrer. Was kommt da aus diesen Gruppen in Ihrem Postfach an, wenn Menschen diese Lieder hören?
Also SUV-Fahrer, da kam tatsächlich noch keine Mail bei mir an, aber es gibt bestimmt unzählige unschöne Kommentare bei Social Media, die man nachlesen kann. Ich hatte interessanterweise mal eine Fernsehaufzeichnung in Leipzig und der Redakteur meinte, ja, das SUV, das ist bestimmt super, und dann habe ich das gespielt und kein Mensch hat gelacht. Also es war wirklich unterirdisch. Ich glaube, an keiner Stelle hat überhaupt jemals irgendeiner gelacht in diesen 5 Minuten. Und dann habe ich danach nochmal mit dem Redakteur gesprochen und dann meinte er, ach ja, stimmt. Da hat er gar nicht so dran gedacht. Leipzig ist ja so ein bisschen SUV-Hauptstadt. Okay. Und das hatten wir beide überhaupt nicht auf dem Schirm. Also genau, es ist nicht unbedingt Hass von SUV-Fahrern, aber man merkt, dass von vielen vieles Unverständnis kommt. Und es ist dann immer dieses Whataboutism. Ja, wieso denn nur die SUVs? Es gibt doch auch andere böse Autos. So, ne? Das kommt dann auch oft.
Sie sind Musikkabarettistin. Haben Sie heute schon ein Thema für ein Lied entdeckt irgendwo in Ihrem Alltag?
Ich entdecke in meinem Alltag eigentlich nicht so die Themen, sondern tatsächlich eher beim Zeitunglesen, muss ich gestehen. Das hat sich ein bisschen gewandelt. Gefühlt habe ich die Alltagsthemen durch. Deswegen bin ich jetzt bei der großen Politik angelangt. Mir schwebt seit heute Morgen so eine Idee vor für ein Wehrdienstlied.
Aha.
Also es wird ja gerade wieder diskutiert.
Ja, brauchen wir Wehrdienst?
Ja, genau so. Und dann ist es natürlich ein Thema, was mich dann auch beschäftigt. Ich habe 2 kleine Jungs und also die sind jetzt noch 7 und 8, aber irgendwann sind die mal in einem Alter, wenn es dann wirklich eine Wehrpflicht gäbe, dann müssten die ja auch ran. So, wie finde ich das? Grundsätzlich sage ich ja gut, also natürlich muss ich Deutschland verteidigen können. Geht ja nur um die Verteidigung. Auf der anderen Seite, wenn es meine anderen Kinder sind, finde ich das natürlich nicht so lustig. Genau, und da hatte ich heute Morgen ich versuche ja immer zu ernsten Themen einen lustigen Ansatz zu finden. Und das ist gar nicht so leicht. Umso schwieriger das Thema ist, also umso trauriger es manchmal auch ist, umso schwieriger ist das. Aber das habe ich ja bei der AfD auch manchmal ganz gut hingekriegt und deswegen versuche ich das bei anderen Themen auch immer.
Ja, AfD, das war das Kinderlied der AfD oder das Kinderfest der AfD, das besingen Sie.
Genau.
Haben Sie denn zum Wehrdienst schon den warmen, frohen Ansatz gefunden?
Ja, also meine Idee ist, ich habe tatsächlich im Sommer mal geholfen, ne, bei den Bundesjugendspielen.
Ja.
Und ich habe gesehen, was da so passiert, dass da Kinder dann am Rand sitzen, auf ihre Handys gucken und die Mädels sich über ihre Frisuren unterhalten und so. Und mein lustiger Ansatz ist, dass es ganz toll ist, dass jetzt darüber diskutiert wird. Und natürlich wäre es toll, sowas wieder zu haben. Aber auf der anderen Seite, ich war jetzt Helferin bei den Bundesjugendspielen, das wird nichts.
Also die Bundeswehr wird dann auch daran scheitern, dass irgendwie alle aufs Handy gucken und...
Alle gucken aufs Handy, die Frauen interessieren sich mehr für ihre Frisuren und sie haben keine Lust, zu anstrengend. Ja, genau.
Okay. Sie haben ja gesagt, dass Wut oder zumindest Ärger für Sie eine produktive Kraft ist. Worüber ärgern Sie sich denn gerade in dieser Zeit?
Also am meisten ärgere ich mich über Trump. Also das ist sowas, was jeden Tag irgendwie in mein Gehirn kommt, was der da macht und wieder so stückchenweise irgendwie alle Werte, die so in den letzten Jahrzehnten angesammelt wurden, irgendwie wieder zunichte gemacht werden. Und ich eben auch nicht glaube, dass es in Amerika bleibt. Ich gehe ganz fest davon aus, dass es natürlich nach Europa überschwappt. Also das ist schon was. Jetzt habe ich schon Trump-Lied. Da muss ich vielleicht dann nochmal ein neues schreiben, aber... Also das ist tatsächlich was, was mich total umtreibt. Also diese Zersetzung der Demokratie, das macht mich wahnsinnig wütend.
Jetzt sind Sie durchaus bissig auf der Bühne, also Sie greifen schon zu, aber man hat das Gefühl, Sie versuchen dabei warmherzig zu bleiben und eben nicht hasserfüllt zu sein. Wie wichtig ist Ihnen das und wie kriegt man das hin? Also Sie haben ja schon beschrieben jetzt beim Bundeswehrthema, wie kriege ich das fein und warm erzählt?
Ja, ich habe eben festgestellt, wenn man zu stark emotionalisiert noch ist, dann muss man ein bisschen warten. Also wenn man kreativ an so ein Thema dann herangehen möchte. Also zu viel Emotionen schaden. Man braucht Emotionen, aber es darf nicht zu viel sein. Also Wut ist gut, Hass ist schlecht. Dann ist es nur noch 1:1 purer Hass. Das interessiert keinen mehr. Dann ist ja irgendwie keine künstlerische Verarbeitung mehr. Also man braucht einen gewissen Abstand und dann geht das. Aber ich weiß nicht, ob ich die Richtige bin, das zu beschreiben, weil ich brauche endlos. Also bis ich meine Ansätze finde für meine Themen, das dauert manchmal Monate. Ich vermute, es gibt Kolleginnen und Kollegen, bei denen es schneller geht. Aber bei mir ist das echt, es ist ein Kampf, also auch in mir drin, bis ich dann so einen richtigen Ansatz gefunden habe, weil mir das eben so wichtig ist, dass es lustig bleibt. Also ich möchte nicht betroffen machen, da habe ich überhaupt kein Interesse dran. Ich möchte pieken, aber ich möchte nicht, dass die Leute völlig fertig sind und depressiv dann nach Hause gehen. Dafür habe ich, glaube ich, eine zu große pädagogische Ader doch.
Wir hören mal rein in Ihr Werk, Wacken. Sie haben über Wacken gesungen, das Metal Festival. Wie lange haben Sie denn für diesen Song gebraucht, wenn Sie sagen, das dauert manchmal Monate?
Ja, das hat auch Monate gebraucht. Also der Auslöser war eine Geschichte von Michael Ende. Die kann man auch nachlesen. Ich glaube, das Buch heißt Zettelkasten. Da sind so ganz viele kleine Geschichtchen, die sehr unbekannt sind von ihm. Und da habe ich eine Geschichte gefunden mit einem Wort, das immer länger wurde, zu einem immer längeren Wort, zu so einer Wortschlange. Und da habe ich beschlossen, okay, da könnte man noch ein Lied draus machen. Und ich musste diese Form finden. Also wo, an welcher Stelle ist der Reim? Wo kommt der Zeilenumbruch? Wie sind diese Strophen aufgebaut? Also das hat alles wahnsinnig lange gefunden, bis ich diese Form einmal gefunden habe. Und dann hatte ich sie und dann ging es tatsächlich schnell. Dann machte es Spaß. Es ist ja ein bisschen ein Nonsenslied. Also es geht um Wacken, aber eigentlich geht es um Wörter mit CK, die man schnell aneinander reiht. Also das ist jetzt, glaube ich, so von allen Liedern, die ich habe, das mit dem wenigsten Inhalt.
Es ist ein Wahnsinns-Zungenbrecher. Wie lange dauert sowas auswendig zu lernen? Also dieses Wort, was wir gleich hören werden, da braucht man also schon Ausdauer und Klarheit im Kopf.
Ehrlich gesagt, nein. Es wird oft verglichen mit den Zungenbrechern von Bodo Wartke, das stimmt aber nicht. Bei einem Zungenbrecher, der ist ja wirklich so aufgebaut, dass man stolpert beim Sprechen. Und es ist bei dem Wacken-Wort ist es nicht so. Im Gegenteil, das ist eigentlich eher wie ein Kinderreim. Da gibt es ganz reine Binnenreime, die da stattfinden in diesem Wort. Und es gibt viele Kinder, die dieses Wort auch schon können. Ja, und die machen mir das dann vor, die kommen zu meinen Vorstellungen und dann zeigen sie mir, was sie können. Also es geht leichter, als man denkt. Ich kann jetzt zusätzlich noch sehr schnell sprechen. Und das macht das Ganze dann, glaube ich, irgendwann eindrucksvoll für die Menschen. Aber das auswendig zu lernen, ist nicht so schwer, wie sich's anhört.
Die Rocker in Wacken tragen schwarze Jacken, drin stecken unterm Nacken viereckige Zacken. Fragst du dich dann und wann, warum sind da Zacken dran?
Wacken von Sarah Hackenberg in SWR Kultur am Abend. Beeindruckend. Und Sie haben ein neues Lied, wo Sie nochmal so sich selber fordern. Wie ist der neue Reim? Wie heißt der Song?
Der heißt Der Lippe Opa. Ja. Da geht es nicht mehr um CK-Wörter, sondern Wörter mit PP in der Mitte. Mhm. Das habe ich geschrieben, weil es dann doch am Ende zu viele Kinder waren, die dieses Wort, dieses Wackenwort schon konnten. Ja. Und dann dachte ich, ich muss was finden, was noch schwieriger ist zum Lernen. Und deswegen ist der Lippe-Opa nochmal eine Steigerung.
Würden Sie mal gerade für uns?
Das sind die Wupperknappen, Tupperhappen, Kippensepper, Schrippenrapper, Klapper, Flipper, Krabbers, Tripper, Klippentreppen, Wippendeppen, Wappen, Tippi, Schlappen, Hippie, Schoppen, Suppen, Joppengruppen, Hippe, Chopper, Lippe, Opa. Das ist das Wort.
Okay, kleine Herausforderung.
Der längste Opa der Welt.
Ja. Sie wollten, Frau Hackenberg, eigentlich ans Theater. Sie haben sich an mehreren Schauspielschulen beworben. Was hat Sie denn so fasziniert an dieser Theaterwelt?
Oh, ich habe das schon, das war ein Kinderwunsch. Ich wollte schon mit 5 auf die Bühne. Ich war damals auf den Krippenspielen bei der evangelischen Kirche. So ging es bei mir los mit der Bühnenkarriere. Und ich fand das so toll, vor Publikum zu spielen. Und das war schon immer in mir drin und das ist eben nie weggegangen. Und ich kannte damals Kleinkunst noch nicht, ich kannte Kabarett noch nicht. Meine Eltern hatten da nie Interesse dran, die haben mich zu sowas nie mitgenommen. Und deswegen war das so das Naheliegendste, dass ich an eine Schauspielschule gehe und Schauspielerin werde.
Die wollten sie nicht, warum?
Ja, die wollten mich nicht. Es kam immer, eigentlich immer das Gleiche zurück, wenn man Feedback bekommen hat. Kriegt man nicht immer, manchmal kriegt man das. Und zwar haben die gesagt, wir finden, dass du total ehrlich spielst und wir mögen das auch, aber du kommst nicht weit. Also du kommst immer nur so bis zur 4., 5. Reihe und weiter kommst du nicht. Und du hast sozusagen nicht die Präsenz auf der Bühne, die du brauchst, um einen großen Raum auszufüllen. Und sie meinten, das lernt man nicht. Und deswegen haben sie mich nicht genommen.
Aber das, was dann kam, ist doch der exakte Beweis des Gegenteils.
Ja, so ist es. So ist es. Also das finde ich auch total spannend. Und ich verstehe auch aus heutiger Sicht nicht, dass diese Profis, das waren ja nur staatliche Schauspielschulen, an denen ich vorgesprochen habe, dass sie das nicht wissen.
Dass man das lernen kann.
Vielleicht wissen sie es jetzt. Ja. Aber also, es lag bei mir einfach am fehlenden Selbstbewusstsein. Ich war einfach total unsicher. Ich hatte auch nur 2-mal Schauspielunterricht. Die anderen waren viel besser vorbereitet und ja, die waren wirklich auch selbstbewusster. Ich hatte damals kein gutes Selbstbewusstsein. Und ich glaube, die haben schon gemerkt, da gibt es ein Talent. Aber ich hatte nicht das Selbstbewusstsein, groß zu sein auf der Bühne. Ich habe mich da klein gemacht.
Und wie haben Sie das denn dann gelernt? Also, oder worin besteht denn heute Ihre Kunst, eben auch die letzte Reihe zu erreichen? Sie spielen den großen Sälen.
Ich glaube, ehrlich gesagt, das war dann die Erfahrung. Ich mache das ja jetzt schon seit über 20 Jahren. Und ich bin ja mit meinen Sälen gewachsen. Also, es gibt ja diverse Künstlerinnen und Künstler, die 10 Jahre nach mir angefangen haben und an mir vorbeigerannt sind. Ich habe lustigerweise gleichzeitig angefangen mit Caroline Kebekus. So, und die ist nach kürzester Zeit durch die Decke gegangen. Ich halt nicht. Und ich kam immer weiter. Also, ich habe mir langsam immer mein Publikum erspielt. Und die Säle wurden immer größer. Es waren dann irgendwann nicht mehr 50, sondern 100. Und dann waren es eben irgendwann 150. Und dann habe ich mal bei einer Mixshow vor 500 gespielt. Und dann habe ich mal vor einer Mixshow vor 1000 gespielt. Also es wurde immer größer und ich bin damit mitgewachsen. Und das hat mir geholfen. Also inzwischen habe ich überhaupt kein Problem damit, vor 1000 Leuten zu spielen oder vor 1500. Aber ich hätte vor 10 Jahren noch ein Problem damit gehabt. Das hätte ich noch nicht gekonnt. Also insofern hatten die schon recht.
Das haben Sie eben schon gesagt, Sie machen Kabarett seit 20 Jahren. In einem Menschenleben entwickeln sich ja der Sinn für Humor oder auch der Musikgeschmack, beides verändert sich. Worüber haben Sie denn gelacht? Welche Musik, welche Songs haben Sie inspiriert?
Also Inspiration habe ich damals auf jeden Fall bekommen von meinen Kollegen Sebastian Krämer und Bodo Wartke, die waren damals in Berlin in der Zeit, als ich angefangen habe. Und durch die bin ich überhaupt auf die Idee gekommen, Lieder zu schreiben. Da wäre ich vorher überhaupt nicht auf die Idee gekommen. So, und dann habe ich gesehen, ach guck mal, das geht ja auch. Man kann ja lustige Lieder schreiben. Vorher habe ich lustige Geschichten geschrieben. Also ich kam eigentlich vom Poetry Slam. Und das war schon toll, die so zu entdecken. Und dann habe ich das auch probiert und in dem Moment, als ich dann gemerkt habe, okay, das liegt mir, ich kann auch Lieder schreiben, habe ich natürlich geguckt, was gibt es noch, und dann bin ich natürlich auf Reinhard May gestoßen. Also ich habe dann, also bestimmt nicht alle, ich glaube, er hat über 500 Songs geschrieben, aber sehr, sehr viele Lieder gehört von Reinhard May und das hat mich auch beeinflusst, auf jeden Fall.
Sie sind in Köln geboren. In Zauneding bei München aufgewachsen, in Bayern. Wie verbinden sich diese regionalen Eigenheiten des Rheinischen und des Bayerischen in Ihnen?
Ja, dadurch, dass meine Eltern aus Westfalen kommen, spielt das Westfälische, glaube ich, auch noch mal eine ganz große Rolle. Das darf man gar nicht so vergessen. In Köln bin ich nur 1,5 Jahre alt geworden. Dann musste ich schon nach Bayern ziehen. Und da bin ich dann eben aufgewachsen mit westfälischen Eltern, die gar nicht so begeistert waren von dieser bayerischen Kultur. Ich glaube, es hat mich alles nicht so wirklich geprägt, sondern ich war eher allem gegenüber so ein bisschen kritisch, weil ich eben nicht diese Heimatverbundenheit hatte, die andere haben. Wo dann die Eltern aus der Stadt kommen und man selber wächst dann da auch auf und wird groß, das hatte ich eben nie. Und deswegen bin ich, glaube ich, auch eher so ein heimatkritischer Mensch. und bin auch immer irritiert, wenn manche Menschen dann mit so einem Regionalstolz daherkommen. So unser Köln, unser München, unser Bayern. Ich meine, hä? So, das ist doch nicht euers. So, das ist Zufall, dass ihr da reingeboren seid. Damit kann ich tatsächlich nicht viel anfangen. Mhm. Oh, ja.
Sie haben bedeutende Lebenserfahrungen gemacht in großen Städten. Sie haben eben schon Berlin genannt, haben auch in Straßburg mal gelebt und sich dann aber in Warburg niedergelassen. Das ist so bei Paderborn. Das ist Ostwestfalen,
ja,
ne?
Ja, ja.
Jetzt eher, also haben Sie das Gefühl, dass das dann auch wichtig für Sie ist, beides zu kennen, also die große Stadt und die kleine?
Nein, glaube ich nicht. Ich hatte immer vor, in Großstädten zu leben und wollte da auch immer bleiben. Und dann hat sich das durch meinen Mann, durch Zufall einfach so ergeben, dass wir jetzt hier gelandet sind in dieser Provinz. Und natürlich war das für mich dann total spannend, weil ich für die Bühne da sehr ein großes neues Thema hatte. Mhm. Das heißt, ich habe eigentlich ein ganzes Programm gemacht, nur mit Themen über die Provinz, weil ich das alles nicht kannte. Das war alles neu für mich. Das war schon lustig. Jetzt habe ich mich schon fast wieder dran gewöhnt. Jetzt kommt da auch nicht mehr so viel Neues zu diesem Thema. Aber ich bin gerade sehr froh, beides zu haben. Also hier anzukommen in diesem Ort, wo wirklich wenig ist, wo also man sich sehr gut entspannen kann und gleichzeitig durch meine Tourerei ja ganz oft in Großstädten zu sein. Und ich nehme auch manchmal Familie mit oder ich hänge mal einen Tag dran und da kann ich ja wirklich regelmäßig Großstadtluft schnuppern. Das brauche ich schon. Nur Provinz, das wäre nichts für mich.
In dieser Woche spielen Sie noch in Mainz im Unterhaus am Samstag. Ja. Davor geht es in die Schweiz.
Richtig. Mainz ist tatsächlich schon ausverkauft.
Ja.
Aber es gibt einen Zusatztermin nächstes Jahr. Also für alle, die noch Karten wollen, gibt es einen Zusatztermin nächstes Jahr.
Ihnen viel Freude in Mainz. Dankeschön. In Mainz jetzt. Und vielen Dank für Ihren Besuch in SWR Kultur am Abend. Sarah Hackenberg.
Vielen herzlichen Dank.